Also diese Gemeinschaftsarbeit ist so frei, wie sie so sein kann. Also wie wenn wir eigentlich, also sie muss uns nichts geben, wir müssen auch ihr nichts geben, wir leben nicht von ihr, sie lebt nicht von uns. Und das ist eine Freiheit und Unbekümmertheit, die vielleicht unser eigenes Werk gar nicht wieder bekommen kann. Weil, also die Unschuld kriegst du halt nicht mehr.
Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Die folgende Episode des Podcasts ist ein Paradebeispiel dafür, wie ich mir das eigentlich in meinen Träumen vorgestellt habe. Ich habe eine starke Empfindung, ich höre etwas, ich sehe etwas, was mich reizt und ich greife zum Telefon, frage nach und nach einem kurzen Gespräch sitzt man schon hier. Es geht um ein Thema, das mich in den letzten Wochen, Monaten doch intensiver beschäftigt hat, nämlich den Einsatz von künstlicher Intelligenz bei der oder vielleicht auch bei der Herstellung von Kunst. Und ich habe da ein kleines Video gesehen und habe den Michael Ornauer kontaktiert, der gemeinsam mit dem Clemens Wolf an einer Kollaboration werkt und so eine KI zum Einsatz. Und jetzt sitzen sie hier bei mir und in einem Vorgespräch habe ich schon gehört, dass dieser KI-Einfluss oder dass dieser Part jetzt eher vom Clemens Wolf daherkommt, über deren beider Kunst sprechen. Wir werden über die Kollaboration sprechen und natürlich auch über die KI. Und deswegen möchte ich ganz gern fragen, nämlich jetzt konkret mit einer Frage an den Clemens Wolf, was denn die KI spielt in dieser Zusammenarbeit von Wolf und Ornauer.
Ausschlaggebend war eigentlich ein Freund von mir, der da wirklich eingetaucht ist in dieses KI-Thema. Und ich habe ja, so wie alle anderen auch, am Anfang dieses Ding einfach nur verwendet, um meinen Google-Search irgendwie zu optimieren. Mhm. Und der kommt jeden Donnerstag zu uns zum Essen, wenn er aus Linz nach Hause fährt. Und hat uns dann so einen KI-Vortrag gehalten und dann fängt halt quasi im Hintergrund bei mir quasi das Denken an, wie kann ich dieses neue Ding für meine Arbeit einsetzen oder für meine Arbeitserleichterung. Also eigentlich geht es um Geschwindigkeit beziehungsweise um Dinge zu erleichtern, die sonst wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nehmen. Das ist das Gleiche wie Photoshop. Ich sage jetzt mal, in den Nullerjahren ein rotes Tuch war bis zu einem gewissen Grad, aber wahnsinnig praktisch. Ja? Also ich muss mich ja auch als Künstler quasi, wenn ich mich dafür interessiere oder wenn ich sehe, ich habe eine Möglichkeit, um meine Arbeit zu optimieren, ist es ja nicht schlecht oder ist es ja nicht verrufen oder sollte es nicht verrufen sein, das auch zu tun. Mhm. Ähnlich wie ich Fotografie ganz lang als Skizzenblock verwendet habe, so verwende ich jetzt KI, um schneller oder das, wofür ich mich nicht so begeistern kann, ist Texte schreiben. Das ist, ich bin Maler und nicht Autor. Mhm. Aber es ist wahnsinnig spannend, sich mit diesem Ding auseinanderzusetzen und zu unterhalten, weil man trainiert ja die KI. Und das, was passiert, ist quasi, man hat einen Gesprächspartner. Also man hat quasi also die KI erfindet ja nichts, sondern die KI stellt eigentlich zusammen das, was da ist oder stellt neue Zusammenhänge her oder Querverweise. Aber im Prinzip ist das ja alles, also die Autorenschaft des Ursprungstexts oder der Ursprungs des Ursprungsdatensatzes ist ja schon da. Also es geht ja nur um quasi, es ist wie, also ich sehe das wie ein Skizzenblock. Ja? Mhm. Also ich mache Skizzen oder ich lege Ideen vor und unterhalte mich dann so lange quasi mit einem imaginären Gegenüber, bis ich dann dort bin, wo ich hin möchte. Und das finde ich eigentlich total spannend, weil das ist das, was man als Künstler dann oft nicht hat, ist ein Gegenüber, mhm. weil man ist allein im Atelier, beziehungsweise man hat natürlich auch jetzt nicht quasi ein Heer von Menschen um sich, die quasi alle diese Bereiche abdecken, ja, von Recherche von Material bis hin zu, ich sage jetzt einmal, kurzen Ausstellungstext aus dem zu destillieren, was eh schon da ist. Ja. Mhm.
Und wir verwenden ja auch die KI jetzt nicht, um unser Werk zu schaffen, sondern es zu vermitteln.
Da wollte ich jetzt gerade einhaken, weil du, Clemens, hast jetzt gesagt, dass du das als Werkzeug verwendest, aber das greift bei euch beiden, also in deiner individuellen Praxis und auch in deiner, nicht ein in die Produktion des Werkes, sondern genau. ihr verwendet es rein dann bei der für die Vermittlung, für das Transportieren von Inhalten. Weil das ist mir ja dann auch aufgefallen, weil ich kenne deine Arbeiten und deine und habe mir gedacht, aber jetzt spricht da plötzlich ein Ding zu mir.
Ja, das habe ich auch gemerkt bei dir, also nicht nur bei dir, sondern das war jetzt das Neue. Ja. Und ich beschäftige mich auf Instagram schon länger, also sicher ein paar Jahre schon, wie kann ich mein Werk dort bestmöglich vermitteln. Das ist eben nicht nur ein schlechtes Handyfoto, sondern ich habe immer geschaut, dass das perfekte Repros sind und dann auf die Idee gekommen, okay, aber ich möchte das Werk ja auch digital von mehreren Seiten sehen. Naja, dann mache ich noch ein Seitenfoto und dann irgendwann in den letzten Jahren, okay, kann man Reel machen. Also nehme ich ein Videoschnittprogramm und bastel aus diesen Stillfotos einfach ein Video. Mhm. Und dann war jetzt das Neue, worauf du jetzt angesprochen hast, haben wir diesen Text gehabt, den wir sowieso brauchten für die Ausstellung. Und dann sage ich zum Clemens, du Clemens, können wir das nicht einlesen lassen von einer angenehmen Stimme und das drüberlegen, weil das war die nächste Ebene, die gefehlt hat, um das zu vermitteln in einem Reel. Weil alles schön und gut, chillige Musik drunter und Text unten, aber den liest ja keiner. Ja? Mhm. Und der Clemens hat ungefähr 3 Minuten gebraucht und ich hatte den Text als Audio-File. Mhm. Und den habe ich drüber gelegt. Und da haben wir wieder unsere Symbiosen, weil ich mich mit diesen Dingen schon lange beschäftige, wie kriege ich das auf Instagram rauf? Und aber keine Erfahrung habe, wie kriege ich da den Text raus und noch dazu in Audiosprache mit einer bestimmten Stimme, die auch dazu passt.
Aber den Text, den ich da jetzt vorgelesen bekommen habe, das war ja auch schon ein von einer KI erstellter?
Ja, das sind, ja richtig, ich würde sagen, das sind jetzt mehrere Dinge, die hier zusammengekommen sind und auch nicht, also mehr oder weniger zufällig von alleine. Also das war jetzt kein lange gehegter Plan, dass wir was zusammen machen, es hat sich eins nach dem anderen ergeben. Genauso wie sich eben vorige Woche ergeben hat, sprechen wir den Text mal mit der KI auf. Mhm. Und das Spannende an unserer Zusammenarbeit seither ist einfach, dass sich eins nach dem anderen ergibt und wir selber gespannt sind, wohin denn das noch führt. Aber natürlich, zuerst einmal ist dieses Werk, das wir also analog zusammen kreiert haben, mhm. und wo das auch eine spontane Idee war, aber ich glaube, da kannst du besser sagen, wo das hergekommen ist ursprünglich.
Naja, wir haben ja vor einem Jahr in Neulenkbach aus einer, ich sage jetzt mal auch Dynamik heraus, wir müssen was für da draußen machen und haben uns einen Raum gemietet und haben, ich sage jetzt einmal ganz, also wieder aus Eigenregie, so wie man das quasi früher gemacht hat, eine Ausstellung gehängt und eigentlich ist dort der Groschen gefallen. Und das, was dann so spannend war daran, dass wir diese Werke gehängt haben und gesehen haben, dass da eine Seelenverwandtschaft da ist, auch wenn das ganz unterschiedlich ist, also du hast das, Symbiose ist ja ein Zusammenspiel aus ganz verschiedenen oder eigentlich konträren Dingen oder nicht unbedingt konträr, aber es muss unterschiedlich sein, aber es gab so eine Spannung und diese Spannung, ich meine, das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her und diese Spannung ist quasi dann im Hinterkopf geblieben. Wir reden jetzt von, ich würde sagen, August 2025, wo wir eingeladen worden sind, einen Messestand zu konzipieren. Mhm. Und in dieser Konzeption dieses Messestands habe ich dann gesagt, was ist, wenn wir jetzt quasi aktiv probieren, Gemeinschaftsarbeiten zu machen. Mhm. Das kann man ja schnell, da bin ich dann wieder in meinem digitalen Raum, das kann ich schnell im Photoshop, kann ich schnell aus einem Ornauer einen Ornauer Wolf als Skizze machen. Das ist jetzt kein KI-generiertes Bild, sondern das ist quasi eine ganz bewusste Entscheidung. Ich nehme von dem Werk diesen Teil und von dem Werk diesen Teil und das kombiniere ich? Und da haben wir dann gesehen, hoppala. Mhm. Also da, das ist, da tut sich, also das ist, das, da knistert es. Also da entsteht eine Spannung, die quasi, die jetzt ausprobiert werden muss. Und so ist es dann ins Laufen gekommen, dass wir eigentlich beschlossen haben, wir machen das jetzt einfach, auch wenn das immer schwierig ist mit Kollaborationen. Und das hat eine unglaubliche Eigendynamik bekommen.
Bei uns gab es auch dieses Gefühl der Schwierigkeit, aber eben nicht. Also da kommt ja auch zum Tragen, dass wir quasi Nachbarn sind. Der Clemens wohnt 2 Kilometer von mir entfernt.
In Neulenkbach.
Also eigentlich, ihr seid Mariansbach, eigentlich, oder?
Ja.
Wie auch immer, Wurst. Ganz in der Nähe, wir sind beide am Land. Und das war dann einfach so, ich gesagt, du Clemens, komm vorbei, ich gebe deine Arbeit mit. Und dann bist du ins Atelier damit gefahren und hast drüber gearbeitet. Also es war jetzt kein großer Plan. Es war diese Leichtigkeit, die ich auch bei unserem Projekt einfach mag. Mhm. Egal, was wir jetzt als nächsten Schritt machen, der ergibt sich für mich von allein. Und ein weiterer Schritt war eben nur diese KI für die Vermittlung auf Social Media. Mhm. Aber das bezeichnet unsere ganze Zusammenarbeit bis dato, diese, du nennst es immer Leichtfüßigkeit, mit der sich das ergibt. Und ich glaube auch, dass man das sieht im Ergebnis. Das ist nichts Verkopftes, das ist nichts lang Geplantes, sondern es hat sich einfach so ergeben, fast aus einem Spaß heraus oder zumindest mit einer Freude dahinter. Mhm. Und da bin ich selber überrascht, nach vielen Jahren der Kunstproduktion, dass so überhaupt noch möglich ist.
Die Frage ist, wie lang. Ich meine, so das Kollaborationen stimmt, müssen ja für
alles hat ein Ende auch.
Müssen ja für beide passen. Nicht? Also es gibt in Partnerschaften, wissen wir ja oft, gibt es dann einen Teil, der ein bisschen glücklicher ist als der andere. Ja? Mhm. Ich meine, ihr seid jetzt offensichtlich frisch verliebt.
Frisch verliebt, schön. Ja. Alles Wohne.
Aber ich sage jetzt mal, das muss natürlich dann auch der Prüfung, also den Prüfungen es muss die Prüfungen bestehen. Wenn ich mir diese Gemeinschaftsarbeiten und ein bisschen was geistet ja schon herum auf Social Media, dann sehe ich ganz eindeutig deine Malerei und auch deine, also ich meine deine und deine, also sowohl den Michael Ornau als auch den Clemens Wolf, so wie ich sie halt kenne. Habt ihr vor, auch so euch zu verändern, individuell, um dann irgendwie in dieser Zusammenarbeit was Neues, dass es eben nicht nur dass nicht nur das Neue ist, okay, die arbeiten jetzt zusammen, sondern dass etwas komplett Neues entsteht.
Das steht in den Sternen, würde ich sagen, aber ich glaube, der Grundwesenszug unserer Arbeit ist eben nicht eine Künstlergruppe zu sein, wie man es kennt, jetzt Mundian und Rosenblum ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, oder Askar Gabriel würde mir da jetzt einfallen, wie man jetzt die Lokalmatadore nennt, sondern dass es eigentlich eine Art von, wir haben das auch ganz bewusst in unserem Text verankert, dass es eher in Richtung Warhol und Basquiat geht. Mhm. Wo
was quasi übrigens ein Vorschlag von der KI war.
Genau. Nein, das stimmt nicht ganz. Wir haben gesagt, wir wollen quasi da einen Zusammenhang hergestellt wissen, weil das eigentlich, oder ich habe die KI gefragt, welche Künstler, weil das halt schnell geht, welche Künstlerkollaborationen, so wie Warhol, Basquiat, gibt es noch in der Kunstgeschichte, die bedeutend sind. Viele gibt es da nicht. Mhm. Also die so prägend sind und die vor allem 2 Handschriften haben. Und diese Handschriften, eben das, was du gemeint hast, nicht vereinen, sondern diese Handschriften unter Anführungszeichen als Egos bestehen bleiben, aber trotzdem eine Symbiose eingehen. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in unserer Zusammenarbeit, dass es eben nicht das Ziel war oder im Moment ist oder wo die Reise hingeht, wird man sehen, aber jetzt ein Werk zu schaffen, das eine eigene Handschrift hat, sondern bei uns der Spannungsbogen ist eigentlich diese 2 Handschriften zu verweben und daraus einen Mehrwert zu schaffen. Das heißt, auf der einen Seite quasi das eigene Ego, das eigene Territorium, Leinwand oder Werk bis zu einem gewissen Grad aufzubrechen oder aufzugeben, weil ich überantworte mein Werk dem Michael oder der Michael sein Werk mir und ich lasse den anderen quasi komplett frei damit umgehen. Ne? Mhm. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass genau aus dieser Spannung und auch aus diesem Loslassen, glaube ich, diese Leichtigkeit entsteht. Dieses nicht, ich zwinge jetzt 2 gereifte Künstlerpositionen in ein neues Kastel, sondern ich fange einfach mal dort an, wo ich tanzend, da gibt es ja auch diesen, der mir sehr gefällt, diesen Ausspruch von Muhammad Ali, Sting like a butterfly, fly like a butterfly, sting like a bee, so. Dass quasi diese Leichtigkeit und diese Urdynamik oder dieses Nicht, ich muss jetzt quasi eine gewisse Form erfüllen, sondern ich lasse das Ding einfach mal laufen. Also wir haben ein schönes Beispiel auch gehabt. Es ist wie ein Boot ins Wasser setzen in einem Fluss und es treibt einfach. Also es treibt halt nicht bergauf, flussaufwärts. Also wenn ich jetzt sage, wir müssten jetzt eine gemeinsame Sprache entwickeln, dann wäre das wahrscheinlich für uns so ein bisschen das Boot stromaufwärts zu schieben. So, das, was wir machen, ist quasi, wir arbeiten symbiotisch, ohne jetzt zu oder in der Findung einer eigenen Sprache, wo du aber beide Handschriften klar, wie du schon gesagt hast, klar sichtbar lässt. Ja? Das
ist für mich ist der Vorteil jetzt schon mal darin, dass ich sehe, wie jemand auf mein Werk reagiert. Also auch ein Agierender. Also nicht der, das gibt es ja schon länger, das betrachtende Publikum, sondern wie reagiert der Clemens als Künstlerkollege auf mein Werk? Mhm. Also tatsächlich, was macht er damit?
Also das ist der erste Kritiker eigentlich.
Ne? Ja, absolut. Mhm. Und ich gebe das Werk mit Spannung dann ihm, weil ich wissen will, also ich kann es ja kaum erwarten, was hat er dann gemacht damit? Das ist aufregend. Das ist wirklich wie frisch verliebt sein. Man weiß nicht genau, was der Partner machen wird. Ja. Man ist voller
Endorphine. Man lässt ihn mal, oder?
Man lässt ihn mal. Und dieses Loslassen empfinde ich als sehr Befreiendes, weil es auch mich als Künstler und mein Werk ein bisschen relativiert oder auflöst. Also es ist nicht eben so, es muss immer das sein. Und es ist auch so diese... Also wir kennen das alle, diese Betriebsblindheit, die man hat auf sein eigenes Tun. Der plötzlich kommt ein anderer, schaut das anders an, dreht es teilweise sogar am Kopf, also er nimmt ein Bild von mir, wo eindeutig da oben ist, er nimmt es und dreht es um und arbeitet umgekehrt weiter und nachher steht es am Kopf und irgendwo so, oh, spannend. Und das, weil du das gefragt hast, also wie geht das weiter? Also ich weiß aus Erfahrung, dass mich das in meiner Praxis natürlich nachhaltig beeindruckt oder verändert. Ich kann nicht sagen jetzt wie, aber das ist jetzt auch eine Art Einfluss auf mein Werk, das ich alleine mache, weil ich denke, okay, so schaut das also aus, ein Bild von mir, wenn dann ein Fallschirm drüber ist. Also es ist für mich gerade sehr befruchtend, wäre wahrscheinlich der richtige Ausdruck. Ja. Mhm.
Na, ich denke mal, das ist ja auch mutig, ja, so eine, wenn man vielleicht Dinge vorgesetzt bekommt oder einen Spiegel vorgesetzt bekommt und dann erkennt man vielleicht Dinge, die man vielleicht gar nicht so wissen wollte. Also zwei Sachen. Zum Ersten, wer ist der Andy Warhol, wer ist der Basquiat?
Die Frage kommt.
Das war klar. Das geklärt. Also,
ja, das ist ja ein problematisches Verhältnis gewesen aus mehreren Gründen bei den Zweien und deswegen hat es auch nicht lange gehalten. Insofern würde ich mich da eben dann nicht darauf beziehen. Mhm. Ja, also dass es einen größeren oder kleineren gibt oder einen etablierten, nicht etablierten, sondern natürlich ist wünschenswert, dass das auf Augenhöhe gesehen wird auch. Das war das Problem bei Basquiat und Warhol. Die beiden wurden nicht auf Augenhöhe gesehen, sondern immer der Warhol. Ne? Mhm. Aber wenn ich mir das Werk anschaue, also von den beiden gemeinsam, waren die natürlich in der Arbeit auf Augenhöhe. Mhm. Und manchmal sogar der Jüngere drüber. Mhm. Also ob da nicht der Warhol mehr profitiert hat. Aber das sind schon wieder so Ego-Fragen. Und die versuche ich auch in unserer Zusammenarbeit einfach auszuklammern, weil ich weiß, das ist Bullshit. Mhm. Also das macht nur Probleme.
Aber ich glaube, das ist, also das zu versuchen auszuklammern, ist eine Sache. Ich glaube, ihr habt ja trotzdem jetzt schon viele, viele Jahre daran gearbeitet, eure individuelle Handschrift zu entwickeln. Und ihr werdet ja nur, weil ihr habt jetzt dieses Projekt gemeinsam, aber das bedeutet ja nicht, dass ihr dass ich jetzt das eigene über Bord wirft. Also,
ja, ja,
also,
nein, ich kann das vielleicht anders erklären. Was ja Künstler, Kollegen und Kolleginnen immer machen, wenn sie zumindest zu befreundeten Kollegen, Kolleginnen ins Atelier kommen, ist eine Art freundliche Kritik. Oder mal, ich frage dann auch so, was würdest du jetzt noch machen? Ne? Also schau dir das Werk an, das haben wir ja auch schon gemacht, ne? Was würdest du jetzt noch machen? Und da bin ich natürlich auf auch sehr gespannt drauf, was dann der Clemens sagt. Mhm. Und der nächste Schritt ist ja nur zu sagen, mach du weiter. Also es ist ja nicht alles so ernst oder so. Also es geht hier um was Spielerisches und ich glaube, dass das auch in unserer künstlerischen Phase jetzt, wo wir so doch eher schon etabliert sind, unser Werk bekannt ist, man dürstet fast danach. Mhm. Es hat was Dekonstruktives und als Künstler begrüße ich das ja sowieso. Also ich schaue ja nicht, dass mein Werk immer fester wird, sondern dass es sich entwickelt. Und manchmal, manchmal muss man auch dann zurückrudern oder zwei Schritte zurück zu gehen, um wieder einen weiteren machen zu können. Und so beurteile ich das jetzt gerade für mein Kunstschaffen. Das ist was Neues, was mich teilweise natürlich auch verunsichern könnte. Mhm. Aber ich weiß ja schon aus vieler Jahre Erfahrung, das ist immer beim Neuen so. Aber am Ende ist es gut. Lass dich darauf ein. Und eins muss ich schon noch dazu sagen, ich würde das natürlich nicht mit jedem machen oder mit jeder machen, sondern das funktioniert, weil wir untereinander, also ich schätze ihn als Menschen, aber auch als Künstler, seine Position. Und da habe ich ein Vertrauen, dass ich gebe ihm was und ich weiß, er macht was Gutes draus. Wenn ich da Zweifel hätte an ihm oder an seinem Schaffen, dann ging es nicht, das ist klar.
Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass das auf quasi mehreren Ebenen zwischenmenschlich funktioniert, aber auch quasi unter Kollegen. Mhm. Ich glaube auch, dass, oder ich komme ja aus dem Graffiti und dort gibt es diese Crews, wo man dann gemeinsam das ist unter Künstlern ganz schwierig, weil es da dieses Territorium gibt, dieses Ego. Und für mich ist das wahnsinnig befreiend, wenn so ein Kahn, weil etwas gemeinsam zu tun ja wahnsinnig spannend ist, wenn dieser Kahn Fahrt aufnimmt. Ja? Und das geht aber nicht geplant, das geht nicht, wenn sich beide bemühen müssen, das geht nicht, wenn man Zweifel hat, wie der Michael sagt, das geht nur dann, wenn das quasi ganz von selber irgendwie Fahrt aufnimmt. Also das Beispiel mit dem Fluss ist relativ gut eigentlich. Das ist wie flussabwärts schwimmen. Ne? Du musst eigentlich nichts tun, sondern du lässt dich treiben. Und das ist was, glaube ich, auch wahnsinnig befreiend ist in unserem quasi Atelieralltag, der halt 20 Jahre lang quasi aufgebaut ist und ich sage jetzt nicht festgefahren, aber das sind Rituale, die quasi da passieren, die immer ähnlich, die sich natürlich ein bisschen verändern, die optimiert werden, aber im Prinzip bist du mit dir alleine, mit deinem Werk alleine und bist in deinem eremitischen Dasein gefangen, ne? Ist so. Ja. Also ich habe oft das Thema mit meiner Frau zum Beispiel, dass sie mir sagt am Abend, bitte kannst du aufhören, mich jetzt zuzureden. Mhm. Und meine Antwort ist immer, ich bin den ganzen Tag alleine im Atelier. Ich hab kein Gegenüber. Ja? Und das ist, aber das ist genau der springende Punkt, dass wir...
Deine Frau ist jetzt glücklich, weil du...
Genau, wenn ich nur mit Michael telefoniere. Und das ist aber genau der springende Punkt. Wir haben uns quasi ein Gegenüber geschaffen. Ja? Also wir haben eine, das ist wie eine Ateliergemeinschaft, auch wenn es zwei Standorte sind, aber es ist ein und das ist sehr selten, es ist ein Zusammen zwischen Künstlern. Ne? Also man macht normalerweise eine Ausstellung, das beschränkt sich oft darauf zu überlegen, was hänge ich auf die Wand oder was stelle ich in den Raum. Aber das geht einen Schritt weiter und zwar einen sehr intimen Schritt weiter, weil man überantwortet quasi sein Werk jemand anderem, um es fertig zu machen. Also das ist ja auch ein ganz...
Also ich denke, ich hätte diese Freiheit vor 10 Jahren nicht gehabt. Ich habe gerade nachgedacht darüber. Also es hat was zu tun an dem Punkt, wo ich jetzt gerade bin. Weißt du, was ich meine? Also das kannst du vielleicht auf der Uni machen, dann lang nicht und jetzt kann ich es wieder. Yeah. Also es ist auch der richtige Moment einfach.
Hat es mit Reife zu tun vielleicht auch?
Ja.
Wenn man weiß, was man will. Also ich meine, ich denke mir jetzt, weil das ja schon jetzt zweimal gekommen ist, das Beispiel mit dem Boot, das den Fluss abwärts treibt. Ich glaube, sich alleine in einem Boot treiben zu lassen, funktioniert, glaube ich, gut. Also zwei Menschen müssen schon ziemlich, also einer Meinung sein, dass man, dass dann nicht begonnen wird, dass der eine vielleicht mal so ein Ruder raushält und sagt so, nein, aber eigentlich würde ich jetzt lieber darüber. Also ich meine, entweder man bespricht wirklich jede Entscheidung und jeden kleinen Schritt dann gemeinschaftlich, oder man hat dann eben Vertrauen und sagt, es kann jeder so ein bisschen steuern. Aber man muss eben immer darauf aufpassen, dass da kein Ungleichgewicht
ist. Aber ich sehe das, so.
Und ja. Dann noch etwas. Und dann kommen natürlich dann die Faktoren von außen, nicht?
Ja,
also wenn ihr zwei jetzt in dem Boot sitzt und fröhlich den Fluss, und das ist alles wunderbar, aber dann kommt die Bestie Kunstmarkt und der sagt dann, aber ich möchte jetzt mal darüber ans Ufer, ja, und baut einen kleinen Motor ein, nicht? Und dann ein Ruder, und dann kommt irgendwie so eine Zäsur, und das ist dann im Fluss vielleicht ein Staudamm, wo man aussteigen muss, das Boot tragen muss. Also zu genießen, dass es jetzt einmal so ist, wie es ist, ist, glaube ich, diesen Moment wertzuschätzen, ist, glaube ich, wunderbar, weil es wird aber klar sein, dass es nicht ewig aufrechtzuerhalten.
Aber wer sagt, dass alles, was jetzt in Folge passiert, also zum Beispiel auch die beste Kunstmarkt, ob das nicht ein begrüßenswerter Teil der Reise wird?
Ja, der Kunstmarkt steigt nicht in euer Boot ein. Der Kunstmarkt wird euer Boot steuern.
Der übernimmt das. der kappert das. Ja, nein, was ich sagen will damit ist, auch wenn es vielleicht mitunter eine Ungleichheit gibt in einem Werk oder eine temporäre, also ein bisschen mehr Clemens, ein bisschen mehr Ich, was auch immer, ich habe gerade den Eindruck, dann ist das jetzt so, und eben auch das ist Teil der Reise. Mhm. Also ich sehe das dann nicht so punktuell. Also wenn du es jetzt rausnimmst und sagst, diese Arbeit ist bewertest, mag das sein, dass es ein oder andere bewegt oder der eine links und der andere mehr rechts rudert. Wenn der Clemens jetzt sagt, er will jetzt mehr rechts, dann ja, bin ich...
Nicht. Im Zweifelsfall immer eher links.
Ja, wie heißt das schön, wer immer links geht, kommt auch rechts raus. Aber nein, was ich damit sagen wollte ist, ich versuch gerade mein Gefühl dazu, auch zum ersten Mal reflektiere ich darüber, weil das alles so kurzfristig ist. Aber mein Gefühl dazu ist, was auch immer jetzt passiert, ist gut so. So nach dem Motto, whatever comes next. Was ja, glaube ich, John Cage gesagt hat. Ich glaube, da gibt es, das ist ein Ansatz von John Cage, der gesagt hat, egal was jetzt passiert, it's part of the game. Also wenn jetzt ein Zuhörer aufsteht und rausgeht, dann ist das jetzt so. Wenn der Kunstmarkt uns kapert, dann ist es jetzt so. Wenn er uns ignoriert, ist das jetzt so. Und das ist das Spannende für mich dran, dass ich das nicht kontrollieren will. Ich glaube, ich möchte mein eigenes Werk nach wie vor kontrollieren und wo es dahin geht. Aber das ist eine Sache, da bin ich komplett frei. Und wenn jetzt der Clemens sagt, wir fahren jetzt dorthin eine Zeit lang, dann lasse ich ihn. Und wenn ich das dringende Gefühl bekommen sollte, ich will jetzt mal woanders hin, dann werde ich es ihm sagen, und ich vertraue darauf, dass der sagt, so passt, ruderst du jetzt. Also wir haben da irgendeine Art von ganz ungewöhnlicher Übereinstimmung, wann der andere darf. Also das sehen wir eben auch in diesen kleinen Dingen, wie machen wir ein Reel für Instagram oder einen Text für das und das, dann sagt entweder er oder ich, okay, ich mache das jetzt. Und da gibt es keine Diskussion. Und auch das Ergebnis, das nehme ich ungeschaut von ihm. Und ich bin froh drüber.
Okay, ich meine, da sind wir jetzt also ziemlich im Deep Talk angelangt, also in Psychologie so aktuell.
Wie immer doch, oder? Wie immer bei uns, ja.
Die Beziehung, also für mich ist so, dass eine gute Beziehung, also dass die Basis einer guten Beziehung das individuelle Glück ist auch. Also Beziehungen, die nur deswegen funktionieren, weil man eben zusammen ist, ist ein bisschen schwierig. Mhm. Ja. Also Ich sehe da schon, ihr müsst beide irgendwie in dieser eigenen Praxis irgendwie zufrieden sein und glücklich, und es muss für euch individuell passen, damit es dann gemeinschaftlich eben auch funktioniert.
Da, genau. Deswegen sind wir kein Kollektiv, sondern eben zwei.
Aber kann man das so sagen, dass so eine Zusammenarbeit wie eine Beziehung ist?
Jede Zusammenarbeit ist so. Jede Zusammenarbeit ist eine Beziehung oder auf der Grundlage einer Beziehung, weil sonst gibt es ja gar nicht. Und das hatten wir eben schon vorher, seitdem wir uns kennengelernt haben, haben wir, man könnte sagen, eine gute Beziehung. Und ich beobachte auch das, wir sind vom Charakter her schon unterschiedlich. Und ich kann das auch schätzen, weil der Clemens halt Dinge abdeckt, wo ich sage, finde ich cool, so wäre ich auch gern, bin ich aber nicht okay.
Ja.
Ja? Und dann bewundere ich das, anstatt ich da, ihm das neide. Und ich merke, in unserer Zusammenarbeit geht das ja bis ins Werk hinein, wo ich sage, ich bewundere oder ich schätze Teile an seinem Werk, die vielleicht meinem Werk fehlen. Mhm. Und ich bin eben gespannt, wie sieht ein Werk aus, wo er drüber gearbeitet hat und das dann womöglich dann vollständiger wird. Oder man könnte sagen vollendeter oder auch nicht. Ja. Aber an der Basis ist eben diese Beziehung und ich glaube, sie funktioniert, da können wir wieder über Beziehungen philosophieren, aber in unserem Fall, glaube ich, funktioniert das bis ins Werk hinein, weil wir unterschiedlich sind auch. Mhm. Charakterlich kann ich, was, Clemens nickt nur.
Ja, ja, nein, ich glaube ich auch. Ja. Also ich glaube, dass das, man sagt ja immer diese komischen Sprichwörter, Gegensätze ziehen sich an. Also es sind schon sehr unterschiedliche Charaktere, die da quasi oft in diesem Spiel mitspielen, ne? Und sehr unterschiedliche Lebensweisen, Praxisen, also Praktiken, wie jetzt Arbeit funktioniert. Wir sind beide sehr fleißig, sage ich jetzt mal, auch wenn das so ein bisschen ein komischer Terminus ist. Aber wir haben halt unsere eigenständige Arbeit, mhm, und unsere eigenständigen Vorstellungen. Und dann, wie das der Michael schön gesagt hat, ist das natürlich wahnsinnig spannend und aufregend, zu sagen, okay, ich überantworte jetzt dem Gegenüber ein Werk, weil ich glaube, dass es nachher fertiger ist. Also das ist ja was, das ja, hat viel mit Vertrauen zu tun. Ja? Noch einmal, das Spannende daran ist diese Leichtfüßigkeit. Mhm. Also dieses Urvertrauen, das hat man, also ich hatte oder habe auch schon mehrere so Kooperationen hinter mir, unter Anführungszeichen, und da ist es immer daran gescheitert eigentlich, dass irgendwer, wie du schon gesagt hast, dann unbedingt nach links, mhm, will und der andere geradeaus. Mhm. Und dieses, also es ist so ein bisschen alchemistisch vielleicht, was da gerade passiert, ja, weil man kann es nicht erklären, ja, genau, also ich kann jetzt nicht runterbrechen, warum das so ausschaut oder so gut funktioniert, aber es ist, wie der Michael auch schön gesagt hat, es ist, wie es ist, ja. Mhm. Und das ist was man quasi jetzt festhalten muss und hochhalten, weil das hat einen Drive, den du halt, den selten gibt. Also man kennt das, wenn man alleine arbeitet, man hat eine Ausstellung, man hat irgendwie eine Messe, whatever, dann das nimmt dann immer so ein bisschen mehr Fahrt auf, als es sonst tut, aber wir sind ja beide täglich im Atelier, also da gibt es jetzt nicht viel Unterschied, aber das, was dann quasi diese Zusatzaufgabe oder diese neue, spannende, ist ähnlich wie die Beschäftigung mit der KI oder so, aber dieses neue Ding, das da jetzt entstanden ist, das gibt unglaublich viel Energie, würde ich sagen. Oder so, wie soll ich sagen, Euphorie auch.
Ich finde es ja fast schön, dass wir jetzt eigentlich von der KI uns jetzt eigentlich abgewendet haben. Aber war zwar irgendwie der Beginn, ja, und auch der Grund, wieso wir da jetzt miteinander sitzen, aber ich glaube, dass dieses Zwischenmenschliche wesentlich entscheidender ist in dieser Geschichte. Was mich interessiert, also das ist ja, das hört sich jetzt für mich nach Commitment an. Habt ihr das Gefühl, dass ihr da auch diese Freundschaft, die bei euch besteht, schon seit längerem, gefährden könntet durch so eine Intensivierung der Zusammenarbeit? Weil wenn das scheitert, ja, wenn ihr irgendwie anfängt zum Streiten, dann ist nicht nur das gemeinschaftliche Projekt kaputt, sondern auch möglicherweise diese Freundschaft irgendwie gefährdet.
Aber jede Beziehung lebt nur von Reibung. Mhm. Also und ohne unten gibt es kein oben. Mhm. Also das ist ganz pragmatisch. Und ich glaube, dass auch Konflikt ganz wichtig ist. Also auch quasi dann, und diesen Konflikt, eine gute Beziehung hält den Konflikt aus, mhm, glaube ich. Ich hatte Kooperationen, die das nicht ausgehalten haben. Ich hatte Kooperationen, die das ausgehalten haben, die aber trotzdem nicht mehr bestehen. Ne? Mhm. Aber ich glaube, und ich bin mit trotzdem jedem noch befreundet. Also das, okay, ist, das, ich glaube, dass man da Arbeit, die Arbeitsebene und die persönliche Ebene auf professioneller Weise trennen muss und trennen müssen, also trennen muss. Aber ich glaube, Konflikt ist vorprogrammiert irgendwann, dass quasi, aber der ist wichtig. Also ich glaube, dass das extrem wichtig für eine Beziehung ist, dass man nicht immer einer Meinung ist. Und dass man daran arbeitet, quasi, warum und wieso ist das so. Und das fängt aber, finde ich, schon an, diesen Konflikt, also der Konflikt entsteht schon oder ist schon für mich zumindest nicht entsteht, sondern ist für mich eigentlich vom Tisch in dem Moment, wo ich dem Michael ein Werk gebe und sage, mach einfach, ist für mich innerlich der Konflikt gelöst. Ja? Also auch wenn es jetzt irgendwie
ausgelöst oder gelöst?
Gelöst.
Na, ist es nicht schon, ich meine, man könnte ja dann auch schon von einem Konflikt reden. Also dieses gemeinschaftliche Arbeiten ist ja auch ein auf das Werk des anderen eingehen. Und es ist ja nicht nur ein, vielleicht, es geht ja darum, vielleicht das auch dann eine Störung herbeizuführen. Ja? Das Werk soll ja zum Schluss nicht das Ergebnis von Harmonie und Tralala sein, sondern es kann ja durchaus
auch... Auf Spannung, ja, natürlich.
Also, das ist meine ich mit gelöst. Ja. Ne? Mhm. Also das meine ich mit was auch immer da passiert, ob das jetzt quasi in meinem Sinn oder nicht in meinem Sinn ist.
Du akzeptierst es
dann. Ist die Lösung eigentlich. Ja? Also das ist eine Kommunikation, eine Symbiose, das ist ein an sich ein Reiben, das ist ein eigentlich ein ständiger Konflikt, weil man will ja auch, also man will ja auch richtig oder nicht richtig, sondern man will angemessen reagieren und quasi allein der Akt dieses, ich sage jetzt mal, großspurig Einhüllens oder Übermalens ist ja auch ein quasi eine sehr offensive Art der Zusammenarbeit. Das heißt,
ich würde da wieder zu was du zuerst gesagt hast, zur Reife zurückkommen, weil ich gemeint habe, vor 10 Jahren hätte ich es vielleicht nicht vertragen, vor 15 auch nicht, aber jetzt vertrage ich das, weil ich eine Sicherheit zu meinem Werk auch habe, die nicht erschüttert wird dadurch, dass der Clemens einen Fallschirm drüber hängt. Ich bin mir in dem trotzdem sicher. Er kann das ganze Bild von mir aus einhüllen. Es ist okay für mich. Also vielleicht ist das für mich der Hintergrund, warum jetzt da kein großer Konflikt sofort ausbricht. Das hat definitiv was mit Reife zu tun, aber auch mit Entwicklung dorthin, wo halt mein Werk schon gewachsen ist. Und der zweite Teil, der ist für mich natürlich interessanter mittlerweile, ist, dass ich mir denke, wohin wächst das dadurch weiter? Also eins ist klar, ich mache das jetzt, egal ob wir vielleicht wirklich in 5 Jahren zerstritten sind oder nicht, ja, weil es das Werk jetzt braucht. Also unser gemeinsames, aber vielleicht auch eben, wie es dann auf mich rückwirkt in meinem Werk. Und das war in meiner künstlerischen Karriere immer das Wichtigste. Also ich habe immer der Kunst alles untergeordnet oder fast geopfert in dieser Art und Weise, bin damit nicht schlecht gefahren. Persönlich vielleicht nicht, aber künstlerisch schon.
Jetzt haben wir schon ein bisschen was gehört, wie diese, was man sich unter den gemeinschaftlichen Arbeiten vorstellen könnte. Also ist dieser Prozess ein ähnlicher? Du malst ein Bild, Michael, und gibst also es dem Clemens und dann kommt, machst du deinen Fallschirm drüber oder bemalst du auch die Fallschirme vom...
Momentan haben wir zwei Herangehensweisen. Das Werk kommt zuerst von mir und der Clemens arbeitet drüber, dann ist es ein Ornauer plus Wolf. Oder umgekehrt, der Clemens gibt mir eine Arbeit und ich arbeite drüber, dann ist es ein Wolf plus Ornauer. So viel zur Erklärung auch von dieser Bezeichnung. Und wir haben aber heute schon darüber gesprochen, okay, was wäre, wenn wir den nächsten Schritt machen? Sprich, ich gebe das dann wieder zurück dem Clemens und er arbeitet ein drittes Mal drüber. Also hier sind wir auch in einem offenen Prozess noch.
Oder das kann dann ewig weitergehen. Ornauer plus Wolf plus Ornauer plus Wolf.
Genau.
Plus Wolf. Und vielleicht funktioniert es aber auch gar nicht. Vielleicht funktionieren nur zwei Richtungen. Also man muss das auch ganz klar prozesshaft sehen. Und das ist auch das Spannende daran, dass das quasi nicht einem Protokoll folgt, sondern dass das, meine Arbeit ist ja ähnlich aufgebaut, Mikroschritte sind. Also das ist jetzt nicht das eine und das andere dazwischen Also es gibt das eine und das andere, sondern dazwischen sind ganz viele kleine Abstufungen, wo man quasi sich herantastet und wo sich was entwickeln kann. Ja. Das ist jetzt nicht so, würde ich jetzt sagen, im Moment stehen wir entweder, der Michael gibt mir ein Werk und ich arbeite drüber, oder ich gebe dem Michael ein Werk und er arbeitet drüber, und darauf wird jetzt aufgebaut, wohin quasi die Reise geht, wie oft das hin und her gespielt werden kann, wann der Bogen überspannt ist, das steht noch in den Sternen. Jetzt, im Moment, ist es so, dass es quasi diese zwei Varianten gibt, und es gibt dann quasi diese Untervariante, wenn man sagt, den ersten Mikroschritt. Das eine sind eben diese Werke, die von Michael zu mir kommen, die, wo entweder ein Fallschirm appliziert wird oder diese Fallschirmleinen, die ich für diese Line-Drawings verwende, quasi, das sind jetzt diese zwei Werkgruppen, Unterwerkgruppen oder wie auch immer man das nennen möchte, oder diese zwei Mikroschritte in dieser Richtung. Und in der anderen Richtung gibt es jetzt einmal ein Diptychon, das ich dem Michael gegeben habe. Und das interessanterweise ist das ein Werk, das hängt seit 23 im Atelier, und es war nicht fertig. Mhm. Aber es war auch nicht so, dass ich gewusst habe, was ich damit tun soll. Ja? Mhm. Beziehungsweise es war gut genug, aber es war jetzt nicht so, dass ich sage, okay, das fehlt, wow. Naja, es fehlt noch was. Es gibt so Werke, die sind, ich sage jetzt nicht feig, aber die sind nicht, die fordern mich nicht heraus. Oder die haben mich nicht herausgefordert. Mhm. Oder ich merke nach der Anfangs-Euphorie, wenn du nach Hause gehst, am Abend denkst du dir, war super, und am nächsten Tag gehst du ins Atelier und denkst dir, naja, eh gut, aber jetzt so der große Wurf ist es jetzt auch irgendwie nicht. Ja? Und dann bringe ich das dem Michael, und das ist genau das, wo wir vorher schon waren. Und er schickt mir dann was am selben Tag am Abend oder am nächsten Tag am Abend, schickt er mir dann Fotos, als er drüber gearbeitet hat. Ich glaube, es war zwei Tage später. Ist ja wurscht, ja? Und du denkst dir, okay, das hat gefehlt. Ja? Und ich glaube, dass das so eine, das ist so eine Magie, und aber auch so ein, das ist so eine Chance, ja? Weil du stehst halt in deinem Werk auch irgendwann. Bis zu einem gewissen Grad kannst du gehen, du kannst laufen, du kannst Fahrrad fahren, Motorrad fahren, was auch immer, was du für als Beispiel nehmen willst. Aber irgendwann quasi kann das auch einschlafen. Ja? Also dann wird das zur täglichen Praxis, aber es entsteht dann einmal ein Werk, wo du denkst, ja, das kann ich halt jetzt, ja? Oder das quasi kann ich auf Knopfdruck, aber spannend ist das nicht mehr. Und da, finde ich, kommt dann quasi unsere Zusammenarbeit, die dann quasi unser beider Können auf ein nächstes Niveau oder ein nächstes Level hebt, weil quasi das, was du eh kannst, dann in der Symbiose noch einmal einen Schritt weiter geht. Und dieses quasi ewige, die Grenzen verschieben, ist ja quasi Lebensaufgabe eines Künstlers, dass du immer du musst ja immer, du bist ja nie zufrieden. Also mir geht es zumindest so. Ich bin immer quasi auf der Jagd oder auf der Suche, und da kommen diese Mikroschritte. Das kann jetzt nicht sein von, weiß ich nicht, monochromer Schwarz-Weiß-Malerei zu einem Fallschirm, sondern es sind ganz viele kleine Schritte dazwischen, die quasi da passieren müssen, damit das auch funktioniert. Mhm. Inhaltlich sowohl als auch formal. Aber quasi das dann wieder zu verschränken mit einer komplett neuen Welt, ist natürlich eine Möglichkeit, die wieder die Grenze komplett woanders verschiebt.
Mir kommt da gerade auch wieder ein Vergleich, weil wir über die KI gesprochen haben, dass die KI ja ähnlich funktioniert. Dass wir alle, also nicht nur wir als Künstlerduo jetzt, da ein Tool haben, mit dem wir Dinge machen können, die vorher nicht gegangen sind. Und das ist ja mannigfaltig, in welche Bereiche das geht. Mag sein, dass das ein bisschen Pandoras Box ist, das ist auch klar. Aber das erweitert so viel an Repertoire, und das fällt mir gerade ein, nicht? Also wenn ich eine Arbeit dem Clemens gebe, ist das so, wenn ich eine Aufgabe der KI gebe. Ich habe keine Ahnung, was retour kommt. Aber es ist irgendwas Spannendes. Das ist fix. Und ich denke, dass wir Menschen immer diese Neugier hat. Also selbst wenn uns jemand sagen würde, macht das nicht, das endet böse, weil es so interessant ist, machen wir es trotzdem. Und darin sehe ich aber auch den Wert, in dieser Neugier, auch der Suche nach dem Nächsten und nach der Erweiterung, weil letztendlich erweitert die künstliche Intelligenz ja das Menschsein genauso wie Clemens meine Arbeit erweitert, wenn er drüber geht. Und zwar in einem Maße, wie ich sie gerade nicht erweitern könnte. Und da ist auch ein, wie heißt dieser Satz so schön? Es ist mehr als die Summe der einzelnen Teile. Also es ist nicht so, das ist nicht das Doppelte, sondern es ist das Vielfache, das Ergebnis.
Jetzt ist ja oft, es ist ja ein Privileg, als Außenstehender in ein Atelier zu kommen und dem Künstler, der Künstlerin bei der Arbeit zuzuschauen. Ist dieser Prozess bei euch jetzt für euch noch heilig und deswegen wählt ihr diesen Schritt, also du machst etwas und gibst es dann weg und dann passiert etwas, dann kommt es vielleicht zurück, oder könntet ihr euch auch vorstellen, gemeinsam in einem Raum diesen künstlerischen Prozess einfach laufen zu lassen?
Ja, absolut. Also das kann ich mir vorstellen, wir haben auch schon darüber gesprochen. Bräuchte eine ganz große Halle, also falls jemand eine hat.
Wo man sich ganz, umwickeln kann.
Ganz, ganz große Halle, nein, es hat auch andere Gründe. Der Clemens, neben dem Clemens zu arbeiten, da braucht man Atemschutz. Ne?
Also,
Epoxy-Harz ist nicht ganz ungefährlich.
Ich wollte gerade sagen, also die der Unterschied jetzt, wenn man die Arbeiten hernimmt, das ist natürlich die Acrylfarbe etwas verträglicher als der Epoxy-Harz-Himmel.
Epoxy-Harz?
Himmel. Also okay. Ich nenne es immer hier Epoxy-Harz-Himmel, weil man mit Maske und mit Atemschutz, also mit Atemschutzmaske und Handschuhen und also man ist da in einer anderen Welt einfach. Also ich bin dann immer eingepackt von oben bis unten und ich warte auch nicht, bis das trocken ist, sondern ich mache das und dann spreche ich das Atelier hinter mir zu und gehe. Weil das, also ich meine, ja, man muss sich dem jetzt nicht unbedingt aussetzen und auch das daneben arbeiten, also ich habe das natürlich auch jahrelang gemacht, aber mit Lüftung und mit, das ist jetzt nichts, also man reift, wie du es vorher so schön gesagt hast, man wird halt konsequent und sagt, okay, das ist der letzte Schritt, den ich für den heutigen Tag mache, tauche das ein, drapier das, arbeite nach und dann ist es das. Also dieses Nebeneinanderarbeiten können wir uns vorstellen, aber an dem Punkt sind wir noch nicht, wo wir das technisch, glaube ich, hinkriegen, weil es macht überhaupt keinen, also aus jetziger Sicht würde ich sagen, es macht keinen Sinn, weil dem Ding beim Trocknen zuschauen, ja. Da können wir lieber was anderes tun, beziehungsweise glaube ich auch, dass dieser Ortswechsel, den das Werk quasi vollzieht, also dieser Akt, dass ich nehme es aus der einen Welt hinaus und gebe es in eine andere Welt, dass der gar nicht so unwichtig ist für diesen Prozess und auch dieses, quasi man arbeitet dann alleine auf dem Werk des anderen, das hat natürlich auch eine gewisse Spiritualität, glaube ich.
Und gleichzeitig das Erste, was passiert, wenn das Werk vollendet ist, ist es mit dem Handy ein Foto gemacht, einen anderen geschickt und er reagiert sofort darauf, weil er hat schon gewartet. Also ja und nein. Ne? Also das, wir sind alleine und doch nicht.
Genau. Und es ist halt auch dieser Überraschungsmoment. Also es ist wie Weihnachten. Ich meine, es klingt immer so pathetisch, aber es ist wie Weihnachten. Ne? Also du schreibst das auf einen Wunschzettel oder in einen Christkindlbrief und dann bimmelt die Glocke und du rennst zum Weihnachtsbaum und schaust, was quasi da ist. So ähnlich würde ich das Gefühl jetzt beschreiben, wenn ich weiß, okay, es müsste jetzt dann bald soweit sein. Ne? Also jetzt müsste eigentlich, könnte dann mal ein Foto kommen. Ne? Und das ist eigentlich was total, wir waren vorher beim Spielerischen, aber das ist was total glaube ich, Menschliches, was man dann oft in seiner Reife oder in seinem Leben dann verlernt, ist so diese kindliche Vorfreude. Also dieses quasi diese unbändige Spannung und diese Ungeduld, das, was wahnsinnig Befruchtendes, finde ich.
Und gleichzeitig ist es immer eine Überraschung. Mhm. Also das ist ja, glaube ich, der Kern dieser Freude. Man sieht das eigene Werk, man weiß, es wird überarbeitet und keine Ahnung, wie das aussieht. Das heißt, es ist in jedem Fall eine Überraschung. Das ist auch spannend. Also wenn ich jetzt da weiterarbeite, weiß ich ja ungefähr, wohin es geht und was ich damit mache. Und da weiß ich es überhaupt nicht. Und da denke ich mir wieder, okay, das brauche ich offenbar jetzt, dass ich nicht immer genau weiß, wie mein Werk weitergeht, weil ich schon so eine Routine drin habe.
Also so gesehen macht das ja eigentlich Sinn, es eigentlich bei diesem einen Step zu belassen. Weil wenn man da jetzt dann noch einmal drüber geht, dann wäre es ja dann wiederum ein Ausdruck von Unzufriedenheit, nicht? Also ich glaube, zu akzeptieren, was der andere damit macht, ist, glaube ich, dann ein wesentlicher Punkt. Und der würde natürlich aufgeweicht werden, wenn man diese Sachen dann wieder korrigiert. Und
trotzdem würde ich es gerne machen, okay, damit diese Kommunikation weitergeht. Also ja, ich würde gerne wissen, wo geht das hin? Aber du hast natürlich recht, da fängt ein möglicher Konflikt an. Und es gibt ja dieses Video von Basquiat und Warhol, wo sie beim Malen in einer New Yorker Wohnung gefilmt werden. Kennst du das?
Nein.
Gibt sich auf YouTube. Ich habe das einmal ganz gesehen. Ich weiß nicht, ob es inszeniert ist, aber da sitzen die beiden in einer leeren New Yorker Wohnung, Altbau groß, und da ist eine riesige Leinwand an dem einen Eck, und auf der anderen Eck sitzen beide auf einer Couch. Und dann geht der eine hin und malt ein bisschen dran, dann setzt sich wieder hin, dann kommt der nächste. Und man sieht schon in diesem Video, dass natürlich teilweise das gerade übermalt wird, was der Vorige vorher gemacht hat. Mhm. Und da habe ich mir auch gedacht, so spannend, wie würde man da gehen? Mhm. Ja, wenn du denkst, so, die wird das gleich übermalt wieder, das haben wir natürlich jetzt nicht, und vielleicht ist das gut so, das ist sicher. Und trotzdem würde ich gerne wissen, wenn wir das ein paar Mal hin und her spielen, wie sieht das aus? Und da bin ich wieder bei dieser Neugierde, die schon für mich was Urkünstlerisches ist.
Ich glaube, dass dieser Kontrollverlust ein wesentlicher Punkt ist. Also du hast halt, wie wir ja auch schon gesagt haben, du bist halt eigentlich komplett damit beschäftigt, in deinem künstlerischen Dasein möglichst alles zu kontrollieren. Mhm. Von, ich sage jetzt mal, den Werken über die Vermarktung, über die Ausstellungen. Du bist eigentlich, also das ist wie eine Diktatur eigentlich. Ja? Und zu dem Thema quasi diese Zusammenarbeit, dieser Kontrollverlust, der geht natürlich weiter. Also wir stehen jetzt am Anfang, und das, was ich vorher schon gemeint habe, mit diesen Mikroschritten, also wir stehen jetzt quasi, es gibt ganz viele, ich sage jetzt einmal, Dinge abzuarbeiten, bevor die nächste Notwendigkeit kommt, also bevor quasi wieder, weil es wird der Punkt kommen, wo das eintritt, wo wir jetzt stehen, dass quasi ein Werk durch das Zutun des anderen fertiger wird oder fertig wird, wird es dann die Transformation geben, dass es noch nicht ganz fertig ist, und dann geht es wieder zurück. Und das kann natürlich sein, dass das je vielschichtiger dieses Werk dann wird, dass dann irgendwann die Notwendigkeit sogar da ist, dass es mehrere
Runden gibt. Ja.
Also ich glaube, dass
oder das muss jemand von außen kommen und sagen, so,
kommt ein Dritter und sagt, so, ich habe jetzt
bitte die Zünde.
Also ist ja alles möglich, aber ich glaube, dass diese Dynamik quasi wirklich mit diesem Gefühl des Kontrollverlusts und gleichzeitig mit dieser Neugier dazu führt, dass das Werk sich so entwickelt, wie es im Moment sich entwickelt.
Da würde ich gerne einhaken. Das ist jetzt ein typischer Fall. Der Clemens sagt etwas und mich bringt es zum nächsten. Und zwar der Kontrollverlust. Warum wir den da begrüßen? Ich bin ja ein großer Freund der Absichtslosigkeit. Ich glaube auch, dass das ein guter Zustand ist, um Kunst zu schaffen. Also je mehr ich möchte, also nicht nur Kunst zu schaffen, sondern generell im Leben, je mehr ich etwas will und daran krampfe, umso schwieriger wird das in der Umsetzung, beziehungsweise setzt sich gar nicht mehr um. Und diese Leichtigkeit heißt ja nichts anderes, auch diese Absichtslosigkeit zu vollziehen. Und wenn wir uns beide jetzt einmal anschauen, wo wir in der Karriere sind jetzt, unser Werk ist so, wie es ist, und wir müssen so wieder nachdenken, wo will ich eigentlich hin, wo soll das, also auch sammlungstechnisch hin oder auch galeriemäßig hin, dann ist das sehr absichtsvoll alles. Mhm. Und das muss auch so sein, weil halt heute eine Künstlerkarriere so funktioniert. Das ist, was du sagst, die Diktatur. Also ich kann das gar nicht auslassen, weil wo bin ich dann nächstes Jahr? Ne? Mhm. Aber hier nicht. Mhm. Also diese Gemeinschaftsarbeit ist so frei, wie sie so sein kann. Also wie wenn wir eigentlich, also sie muss uns nichts geben, wir müssen auch ihr nichts geben, wir leben nicht von ihr, sie lebt nicht von uns. Und das ist eine Freiheit und Unbekümmertheit, die vielleicht unser eigenes Werk gar nicht wieder bekommen kann. Weil, also die Unschuld kriegst du halt nicht mehr. Also demnach bin ich auch dafür, dass darauf einfach kein Gewicht gelegt wird, in welcher Hinsicht auch immer. Also wenn ich jetzt davon mir erwarte was, ja, das muss ja das was werden, ist schon ein Fehler wieder.
Das heißt, es ist wie so eine Chance, noch einmal neu zu starten, vielleicht noch einmal, vielleicht die gemachten Fehler, wenn man also mit einer gewissen Erfahrung rangeht, dass man sagt, okay, man hat irgendwie noch einmal eine Chance, um das vielleicht am Reißbrett, aber das vielleicht so reflektiert nachvollziehen zu können.
Ich würde sagen, es ist wie ein alter Ego.
Ja.
Also es ist wie eine neue, ja, es ist ein alter Ego. Mhm. Es ist einfach ein aus dem System quasi rausgegriffene eigene Ebene, Welt vielleicht sogar. Ja? Mhm. Es ist einfach nicht, es ist befreit von all dem, womit du dein Leben, Werk eigentlich bestreitest. Ja?
Also Ballast weg.
Sondern Ballast so weg.
Auch eine Möglichkeit, sich vielleicht ein bisschen so nicht ganz alleine dafür dann verantwortlich zu machen, für das Resultat, dass man so einfach, ich meine, zu zweit ist man immer mehr, ist eh klar.
Also wie gesagt, ich komme aus einer Subkultur, wo quasi das Gemeinsame, die ganz ähnlich funktioniert eigentlich, also je öfter ich drüber nachdenke, die ganz ähnlich funktioniert, wenn du jetzt so Crews, Graffiti-Crews oder so anschaust oder auch nicht, aber das ist ein gemeinsamer Akt oft, wo aber jeder seine eigene Handschrift hat oder wo die eigene Handschrift eigentlich das Um und Auf ist, aber trotzdem gemeinsam an etwas gearbeitet wird, sei es jetzt irgendwas illegal zu machen oder auch große Murals zu machen, wo man dann entscheidet, da gibt es dann verschiedene Protagonisten und alle haben aber dieselben Farben. Das ist jetzt nicht dasselbe, ja? Aber es ist sehr ähnlich. Oder vom Mindset ist es sehr ähnlich. Und das, was mich immer, oder das ist was, was mich immer fasziniert hat oder was mir immer extrem viel gegeben hat, ist dieser gemeinsame Akt und gleichzeitig aber das eigenständige Werk. Und ich sehe das ganz ähnlich. Also ich sehe das ganz ähnlich wie in meinen Teenagerjahren jetzt große Wände zu malen mit Freunden, die jetzt jeder ihren eigenen Namen sprühen, aber wir verwenden dieselbe Farbe. Das ist natürlich noch einmal inhaltlich was ganz was anderes, aber rein vom Feeling, also rein von dieser Dynamik oder fühle ich mich dorthin zurückversetzt. Mhm. Und das ist was wahnsinnig spannend ist eigentlich. Mhm.
Mhm. Das ist schön. Ich meine, ich bin jetzt natürlich extrem neugierig geworden. Ich meine, jetzt mal abgesehen von den Sachen, die ich jetzt gesehen habe schon, ihr habt erzählt von einem, dass das Ganze irgendwie begonnen hat, weil ihr auch irgendwie beauftragt wurdet, einen gemeinsamen Messestand zu konzipieren. Materialisiert sich der? Wird der, was ist das? Ist das, wann wird jetzt die Kunst physisch von Wolf und Orner oder Orner und Wolf auf uns kommen?
Wir haben bewusst natürlich das zuerst alles gelauncht auf Social Media, das kann man ja gerade beobachten in unserem, also wir haben einen extra Account, das heißt Wolf Ornauer. Da machen wir ein bisschen Teasing schon die ganzen Tage jetzt und das nächste wird sein die Eröffnung unserer Collab-Ausstellung in der Galerie am Liegelweg. Das hat sich auch einfach so ergeben, weil die Uschi Fischer gerade keine Ausstellung hatte. Die ist am 9. November, also kommenden Sonntag, also je nachdem.
Das wird sie nicht ausgehen.
Also es war...
Weil heute ist der 3. November.
Also. Es war am 9. November um 17 Uhr, aber die Ausstellung hängt länger. Mhm. Das ist das eine, wo wir es mal zuerst erstmalig zeigen werden. Und dann wird es auch nächstes Jahr sehr wahrscheinlich einen gemeinsamen Messeauftritt unserer Arbeit geben. Ob jetzt da eine Collab dabei ist oder die einzelnen Werke, also die unsere jeweilige Arbeit einzeln hängen wird, ist noch nicht ganz klar. Deswegen kann ich dazu oder können wir dazu nicht mehr sagen. Mhm. Aber es gibt auf jeden Fall noch viele Gelegenheiten, unsere Arbeiten zusammen oder in einem zu sehen. Mhm. Ja, wir sind, wie gesagt, wir machen das ein paar Wochen gerade, kann man gerade sagen. Mhm. Ja.
Aber die Ausstellung, die am 9. November losgeht in Neulenkbach, in der Galerie am Liegelweg, da werden Gemeinschaft arbeiten zu sehen sein und arbeiten jeweils individuell oder nur Gemeinschaftsarbeiten?
Grundsätzlich geht es um die Gemeinschaftsarbeiten, aber wir haben, so viel kann man verraten, glaube ich, wir haben schon, um quasi diesen abstrakten Zugang oder vielleicht, wenn man ihn hört, abstrakten Zugang zu versinnbildlichen, haben wir auch eigenständige Werke oder Solo-Werke, wenn man so will, gegenübergestellt aus den verschiedenen Werkgruppen. Und das war wieder so ein Aha-Erlebnis, weil ich habe Werke mitgebracht und der Michael hat dann welche herausgesucht und das passt so wie die Faust aufs Auge. Das ist fast schon, das schaut fast so aus, als hätte man was dafür gemacht. Da sind aber Werke aus ganz verschiedenen Jahren und Werk, also es ist ein bisschen spooky dann und den Großteil der Ausstellung, der Großteil der Ausstellung sind diese Gemeinschaftswerke, also wir haben jetzt doch einige Werke fertig.
Also es sind über 20 mittlerweile schon. Ja. Ja. Wir zeigen auch ungefähr so 20 dort. Ja.
In allen möglichen Formaten und Ausformungen und ja.
Wirtschaftlich bedeutet das natürlich, dass ihr teilen müsst. Ja. Ich denke, ihr seid zu gleichen Teilen beteiligt. Oder gibt, weil das wäre jetzt so eine Frage. So, ich kann jetzt für die nur zuhören. Ja,
wir haben nicht darüber nachgedacht.
Ich schaue in entspannte Gesichter, aber jetzt, also wenn die, oder gäbe es dann grundsätzlich die Möglichkeit, dass man sagt, ihr bringt jetzt da so eine Power ein, dass ihr, wenn ihr zukünftig mit einer Galerie was macht, dass ihr da jeder ein Drittel bekommt. Nein, ihr müsst mit der Hälfte jeder auskommen.
Nein, das glaube ich nicht. Nachdem wir das ja entscheiden werden. Nein, also Dritteln klingt natürlich vernünftig, wenn es drei sind.
Ja, aber eine Galerie wird wahrscheinlich nicht verzichten auf ihren Share, oder? Haben Sie das jetzt mit der Galerie im Legalweg schon ausgemacht?
Da haben wir einen guten Deal, kann ich nur sagen. Ich habe einen guten Draht, ja.
Okay. Also ich kann dazu sagen, ich habe mit meinem vormaligen Galeristen, ich habe mit Peter Jelitscher Gemeinschaftsarbeiten gemacht, die ähnlich gut funktioniert haben, muss man auch sagen. Das hat eine ähnliche Dynamik gehabt. Und da war das unausgesprochen sofort klar, auch mit dem Galeristen, dass das gedrittelt wird.
Okay.
Also, weil ich sehe da ja einen wahnsinnigen Vorteil an so einer Zusammenarbeit, auch für die Galerie oder für die Galeristen, weil jetzt rein wirtschaftlich natürlich da jetzt ein Tor aufgemacht wird, das Interesse normal verteilt auf auch unser eigenes Werk. Ne? Also das ist ja, wenn du jetzt einen Ornauer Wolf kaufst, dann wirst du vielleicht mit einem Ornauer oder einem Wolf auch liebäugeln. Also man muss das größere Ganze sehen. Und ich glaube auch, ich bin ja seit 2018 fest davon überzeugt, dass das einfach wahnsinnig wichtig ist und gut ist, wenn es solche Kollaborationen gibt und dass nicht alles oder vor allem nicht die Kunst immer nur quasi auf Wirtschaftlichkeit aufgebaut sein sollte, muss, ja, weil sonst wird es langweilig, muss ich auch ehrlich sagen. Und wenn man jetzt anschaut, was jetzt gerade während der Freeze präsentiert worden ist, Damien Hirst mit zwei Street Artists, geht das in diese Richtung, ja, auch wenn diese Werke sehr offensichtlich quasi mit dieser Ikonografie des jeweiligen anderen arbeitet. Also ich glaube, dass das Übermalen quasi eher das Thema war. Aber ich glaube, dass das schon wahnsinnig wichtig ist und wahnsinnig befruchtend auch für eine Sammlung. Also ich habe auch Sammler, die quasi Jelitsch und Wolf gesammelt haben und na, was fehlt dir dann? Ja? Also das ist was Lücken füllen kann, nicht muss, aber die Intention, diese Zusammenarbeit zu machen, war genau einmal nicht oder nicht einmal nicht, sondern wir können tun und lassen, was wir wollen damit. Ne?
Genau, es muss uns auch nicht finanzieren, weil das macht die eigene Kunst. Also auch hier wieder diese Freiheit, wir machen das jetzt einfach, auch wenn es nicht verkauft werden sollte, was ich nicht glaube, aber es muss nicht. Und das andere Werk muss das aber, das andere Werk muss mich erhalten und das eben nicht. Also auch hier wieder dieses Freisein von allen sonstigen Beschränkungen, die das künstlerische Schaffen im professionellen Rahmen zumindest erfordert.
Mhm. Ja, es bringt halt bis zu einem gewissen Grad, muss man, also das ist ja kein Geheimnis, aber ich meine, du musst wirtschaftlich sein irgendwo, ja, weil ich brauche ein Atelier, ich habe zwei Kinder, also das irgendwie, also es bringt eine gewisse Verantwortung mit sich, sein Werk auch zu verkaufen, was auch, finde ich, überhaupt nicht, also ich war nie jemand, der quasi diese Wirtschaftlichkeit negiert hat oder verteufelt hat, sondern für mich war klar, als ich quasi in die Uni oder zu studieren angefangen habe eigentlich, das ist der Weg, den ich gehen will und das mache ich professionell, weil ich kam aus diesem Graffiti-Sumpf halt und wir haben dort Aufträge gemalt und es war wahnsinnig nervig, aber ich habe auch gewusst, das ist mein Job, also so banal das klingt, ja, aber mein Job ist quasi, im Atelier zu stehen und zu arbeiten und am Ende des Tages die Werke dann zu verkaufen. Mhm. Also das ist quasi mein Weg, meinen Lebensunterhalt zu verdienen und nicht irgendwie welche Side-Hustles oder was auch immer. Also das war einfach das Ziel und ich glaube auch, dass der Weg das Ziel ist, also das wächst ja alles und wir stehen da an einem Anfang, der, wie du vielleicht auch richtig schon gesagt hast, der uns vielleicht wieder zurückversetzt in dieses Urstadion, ne? Der wieder den Weg komplett offen lässt. Und wo die Reise dann hingeht, wird man sehen. Aber es ist natürlich ein sehr, wie soll ich sagen, erwachsener Weg zurück. Oder es ist halt, wir können es uns einfach ermöglichen, das so zu tun, wie wir es tun. Mhm.
Und ich frage mich auch, wie der Kunstmarkt darauf wirklich reagiert, dass da eine Doppelautorenschaft ist, weil das auch, wir haben schon ein bisschen so mitbekommen, das ist fast ein Tabubruch.
Ja, also es ist...
Das ist ja wieder gut, ne?
Ja,
das ist ja, das ist ein bisschen aufmischend zu sagen, ja, das ist von beiden. Ja, wie jetzt? Ja, das ist von beiden. Also diese Einzelautorenschaft, gut, bei Kollektiven ist ja auch klar, aber diese Kollektive machen ja wiederum nur unter dieser Zusammensetzung Kunst. Das heißt, ich weiß dann, das ist von dieser Gruppe. Aber wie wäre das, wenn es sehr, sehr viele Kollaborationen zwischen vielen Künstlern und Künstlerinnen gäbe? Mhm. Also diese Verwirrung, die würde mich erfreuen.
Also in Wahrheit ist ja wahrscheinlich jedes Kunstwerk, das entsteht, eine Kollaboration. Weil jeder fragt, jeder spricht, jeder holt sich Inputs von woanders, man tauscht sich aus.
Genau, diese Autorenschaft, ja, die ich bezweifle.
Also ne? Dass etwas in einem Vakuum entsteht, das ist ausgeschlossen. Der Picasso, der sagt, er möchte jeden Tag in der Früh aufwachen und das vergessen haben, was er am Vortag irgendwie erlangt hat. Ich glaube, man kann sich dem Zustand vielleicht annähern. Aber das, was ich glaube, ist, dass der Markt eine gewisse Verlässlichkeit braucht und das ist, glaube ich, immer gut. Also ich bin sehr gespannt darauf, die Arbeiten zu sehen, bei der Ausstellung in der Galerie am Liegelweg und dann halt in Zukunft. Ja? Also ich hoffe, es wird mehr als eine Möglichkeit geben. Und das muss man jetzt auch sagen. Also ich war natürlich jetzt schon gespannt auch auf das Gespräch, weil, also ich sage jetzt mal, wie Menschen miteinander sprechen oder auch sich in einem Gespräch zu dritt verhalten. Das sagt ja auch viel über eine Harmonie oder eine Dynamik aus. Ich finde, dass das, also so wie ich jetzt, ich meine, ich sitze da jetzt nicht zwischen euch, aber wir sitzen uns da gegenüber und ich empfinde eine nüchterne, aber solide Wertschätzung, jetzt nicht eine, wir haben jetzt zwar von einer jungen Liebe gesprochen, also das ist vielleicht natürlich...
Aber eine junge Liebe im Alter.
Und ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, weil ausgehend von diesem, von dem Moment, wo ich dieses Video gesehen habe, wo diese KI-Stimme zu mir spricht und einen Text über Warhol und Basquiat mir vorliest, habe ich mir gedacht, so, okay, also das ist jetzt einmal so auch so ein bewusster, ein frecher Schritt. Genau. Ja, ich glaube, dass ihr das ja, ich finde das auch sehr, sehr schön und offen, dass du, Clemens, gesagt hast, du bist der Maler, du brauchst die KI jetzt für Vermittlung und für die Dinge. Also es ist sehr wichtig zu wissen, was man kann. Aber es ist auch sehr wichtig zu wissen, was man nicht kann. Und hier über eine KI zu arbeiten und auf die man sich vielleicht so ein bisschen auch ausreden kann. Ja? Weil sich selber als Basquiat und Warhol zu bezeichnen, da würden sich vielleicht manche jetzt denken, na super, also greifen aber schon in die oberste Schublade, aber so natürlich, kann man sagen, ja, es ja. ist eine...
Immer mit Augenzwinkern natürlich.
It was the AI who said this.
Ja. Aber ich glaube auch, dass das... Also wir haben das ja alles bewusst gemacht. Das waren ja keine zufälligen Schritte, sondern wir machen das und das und eben auch mit den Augenzwinkern und gleichzeitig zu zeigen, wie können wir Social Media samt KI für unsere Zwecke, und zwar nur für die Vermittlung unserer gemeinsamen Kunst, einsetzen. Also das ist klar ein Tool, das genau wir so hinstellen, dass es uns hilft. Aber wir sind jetzt nicht in einem kreativen Vakuum, wo wir die KI heranziehen müssen, um ein Werk zu machen. Das ist das, wo ich kritisieren würde, wenn das so wäre. Also das ist ja generell bei jedem Tool, was die Menschheit je entwickelt hat, das ist für mich zuerst mal neutral. Und wie es eingesetzt wird, macht den großen Unterschied. Und der Einsatz eines Tools hängt von der Haltung des Menschen ab. Nicht? Also was ich damit mache. Und dann heißt es aber, das Tool ist schlecht oder böse oder gut und richtig. Das kann ich so nicht teilen. Ne? Da müssen wir fragen, okay, wie war die Haltung des Bewusstseins dahinter von dem Menschen, der es eingesetzt hat?
Ja, vollkommen klar. Also man könnte ja auch der KI den Auftrag geben, bitte führe ein Gespräch zwischen Michael Ornauer und Clemens Wolf über ihre Zusammenarbeit und dann sprecht sie eure Stimmen ein und dann, also man könnte ja das auch so
machen. Das könnten wir auch machen, ja,
so, genau. Und dann sitzen wir jetzt hier, vor uns sitzen liegen die Schweinereien, die ihr mitgebracht habt, damit wir noch was zum Essen haben. Ich freue mich schon sehr darauf. In einem sehr natürlichen, menschlichen Umfeld, da gibt es Momente, wo man überlegt, du, Michael, hast einmal gesagt, es ist jetzt gerade ein Moment, wo du eigentlich so wirklich reflektierst, weil alles noch so frisch ist. Also ich glaube, dass dieses Scheitern und das ist ja, glaube ich, auch in dem Gespräch jetzt rausgekommen, dass man eben, wenn man nicht genau weiß, wo es hingeht, ist das ja auch eine gewisse Freude. Ich glaube, mir ist dann letztendlich das trotzdem lieber als eine sehr gut trainierte KI,
natürlich,
weil es eben manchmal verhaspelt man sich, man hat einen Gedanken, redet, kommt drauf, nein, ist eigentlich nicht so gescheit, aber es ist auch irgendwie menschlich und ich weiß nicht, ob man jetzt einer KI schon auch diese Fehleranfälligkeit
antrainieren kann. Wir besprechen tatsächlich bei jedem Einsatz der KI, was wir da machen wollen und ob wir es machen wollen. Und es ist nicht immer so, dass wir sagen, machen wir. Mhm. Es gab auch schon Fälle, wo wir sagen so, nein, das wollen wir nicht. Genau deswegen. Also die KI wird uns nicht das künstlerische Schaffen in irgendeiner Art und Weise abnehmen. Und dazu gehört auch dieses Gespräch. Weil was habe ich davon, wenn die KI mir das Reflektieren abnimmt. Erstens kann es das nicht, also das sind sich ja alle einig, auch wenn es sich so tut. Aber zweitens ist es wichtiger, mir fehlt in die Reflexion. Ich bin nicht hergegangen und bin da hinuntergestiegen, hab mich gefragt, was und warum. Und deswegen habe ich eigentlich keine Angst vor der KI. Mhm. Im Gegenteil, sondern was kann sie für uns tun?
Ich glaube, die KI ersetzt niemals ein zwischenmenschliches Gespräch. Oder genau das versucht sie oder ersetzt sie wahrscheinlich in vielen Belangen, weil es das Gegenüber nicht mehr gibt. Und deswegen ist es umso wichtiger, quasi so ein Gespräch, wie wir es heute führen, zu führen. Ich glaube aber trotzdem, dass man quasi die Kirche im Dorf lassen muss und sagen muss, ich mache jetzt auch nicht mehr Feuer mit einem Holz, das ich auf einem Stein so lange bewege, bis quasi Glut entsteht und dann langsam, sondern ich nehme ein Feuerzeug oder ich heize mit Strom, was auch immer. Also man muss, ich glaube, dass der bewusste Einsatz eines Werkzeugs zum Urmenschlichen, zur Evolution gehört. Also ich verwende das ja einfach als Werkzeug, ja? Genauso wie ich einen Hammer und einen Nagel habe, genauso wie eine Akkubohrmaschine oder whatever. Ja? Und ich glaube, dass diese philosophische Diskussion, die quasi der Teufel KI, das ist ein auch urmenschliche Angst vor dem Neuen und vor dem Unkontrollierbaren. Ne? Aber am Ende des Tages noch sind wir nicht bei Terminator, also noch ist es kontrollierbar und noch weiß das Ding nur das, was ich ihm quasi gebe. Also das hat sich noch nicht verselbstständigt. Und ja, wir werden sehen, wo das hingeht. Ja? Aber
wir wollen ja ein bisschen Kontrollverlust.
Brauchen wir, würde ich sogar sagen. Ja.
Ich glaube, das
gibt keine Veränderung.
Das ganz wichtig ist. Und ich meine, der Einsatz der KI, so wie wir sie verwenden, das ist eigentlich das, ich sage jetzt einmal, das kleine Einmaleins. Mhm. Da kannst du viel mehr noch machen damit, wenn du möchtest. Das wollen wir aber gar nicht. Also uns reicht quasi dieses Fenster zu nutzen, um diese Vermittlung quasi auf ein höchst professionelle Ebene zu heben. Mhm. Aber nicht mehr und nicht weniger.
Und das machen wir auch, ist mein Gefühl. Ich auf jeden Fall, weil es Spaß macht. Mhm. Nicht, weil ich mir denke, wir müssen das Werk muss jetzt ganz oben in der Vermittlung sein, sondern es ist einfach Fun. Mhm.
Es ist ein Spielzeug. Also ich sehe es, also jedes Werkzeug ist am Anfang ein Spielzeug. Also wenn ich mir einen neuen Akkuschrauber kaufe, dann ist das in erster es ist so. Ja. Also ich sehe das halt, aber ich sehe genauso, ich kaufe mir keinen schlechten Akkuschrauber, weil ich will einen Spaß bei der Arbeit haben. Und das geht ein bisschen in die Richtung. Ne?
Genau. Und jetzt sind wir bei der Frage, wo ihr mir die Antwort noch schuldig seid, weil das war eigentlich meine Frage, wie ich dieses Video zum ersten Mal gesehen habe. War das KI? Und wenn ja, welche KI hat euch da geholfen? Also die Frage müsst ihr mir jetzt
noch beantworten. Vielleicht müssen wir kurz noch erläutern, genau was da gegangen ist. Also wir haben ein Video gemacht, also ein Reel, wo ein Bild präsentiert wurde und darüber war ein Text gesprochen. Dieses Voice-Over meinst du konkret, gell?
Genau.
Clemens, du kannst jetzt das vielleicht besser
beantworten. Also grundsätzlich kann ich für einen Freund von mir Werbung machen, der macht ein KI-Forum, das findet jetzt in Wien statt, ich glaube irgendwann Ende November, kann ich dir gerne schicken. Mhm. Von dem habe ich auch diese ganzen Informationen, weil ich musste ja auch ehrlich sagen, das ist meine KI, den rufe ich an und frage ihm, ich frage nicht einmal die KI, obwohl ich heute drauf gekommen hätte ich auch machen können, sondern ich frage ihn und sage, weil der sich damit beschäftigt und irgendwie eine eigene Firma aufgebaut hat, damit die sich mit diesen Dingen beschäftigt. Da sind wir jetzt wieder beim Zwischenmenschlichen. Also ich greife, bevor ich die KI frage, lieber zum Telefon und rufe ihn an, aber es gibt Voice-Over-Programme, da gibt es sehr viele. Mhm. Es gibt auch welche, wo du deine eigene Stimme klonen kannst, wie man das so schön sagt. Aber wir haben 11 Labs verwendet.
Mhm. 11
Labs. L-A-B-S.
Achso, Labs.
Mhm. Ja, gibt es eine freie Vision? Mhm. Grundsätzlich, was man auch zur KI sagen muss, also alles, was
Gutes kostet.
Genau. Ja. Also alles, was in die Tiefe gehen soll, also ist kostenpflichtig. Es macht aber wirklich einen Unterschied. Und zwar einen ganz, ganz gravierenden Unterschied. Mhm. Was du da rauskommst, kriegst an Informationen, wie tiefgreifend diese sind. Und aber wie gesagt, ich meine, Voice-Over-Programme gibt es 10 verschiedene. Mhm. Also das ist, kann man auch, das könntest du googeln oder du fragst die KI. Ja. Die spuckt dir das sofort aus. Und das macht halt, also das muss ich schon sagen, das ist zwar spooky, aber es macht halt gewisse Dinge einfacher. Und gewisse Dinge, wofür du viel, also selbst wenn du jetzt Herr von Google bist oder wenn du viel liest, du musst es dir wirklich, also der Weg ist einfach sehr lange. Mhm. Und dann ist die Frage, wie viel kriegst du dann raus, wenn ich jetzt mich hinsetze bei Google und irgendwie Epoxyharze recherchiere, dann ist das wahnsinnig viel Zeit mit was für einem Ergebnis. Ja? Also man muss das auch immer, also die Wertigkeit von, wofür setze ich das Ding ein. Ja? Also ich kann, mein Werk wird nicht von der KI, niemals von der KI gedacht werden. Mhm. Aber einen Materialresearch in Auftrag zu geben, wo ich das am besten kriege, zum Beispiel in der Türkei, warum soll ich mich da hinsetzen? Mhm. Ich kann kein Türkisch. Mhm. Also das sind so ganz pragmatische Entscheidungen, mhm, und das kannst du dir halt abnehmen lassen. Ne? Ja. Und
ja, auch gerade für Content, nicht? Also da, ja, wir machen ein Reel, das sehen vielleicht 2000 Leute, mhm, und dann nie wieder jemand. Warum, mhm, soll ich da 3 Stunden sitzen? Das wäre besser, ich mal was, aber gleichzeitig ist es trotzdem wichtig, in diesem Moment, das sehen wir, sonst wären wir ja auch nicht hier.
Das wollte ich gerade sagen, also das, in diesem ganz konkreten, genau, Fall. Ja.
Also das, ja, deswegen, das, aber das ist eine Sache, die wir schon seit Jahren merken, also ich zumindest am Kunstmarkt, dass du hast ein kurzes Zeitfenster, um zu präsentieren, und da so gut es geht, auch weil der Algorithmus natürlich das bewertet und das hochspielt oder unten lässt. Und hier geht es ja nicht um irgendwas, sondern es geht hier um mein Werk, das ich mit viel Arbeit erstellt habe, das soll jetzt raus. Und das ist das neue Game. Es geht nicht darum, wie viele Ausstellungen habe ich jetzt irgendwo. Da sind wir doch lang schon davon weg. Mhm. Sondern wir hängen alle auf diesem Ding und wir schaffen es an einem Abend, Leuten, die noch nie was von der Kooperation gehört haben, das in 28 oder 25 Sekunden zu erklären und auch gleich ein Werk zu zeigen. Mhm. Das ging doch nicht vor 15 Jahren, vor 10 Jahren. Mhm. Das heißt, ich sehe das als wahnsinnige Chance, auch in der Kunst zu vermitteln, ist fast zu viel gesagt, zu präsentieren. Mhm. Leute, die nie in eine Galerie gehen, ne? Leute, die nie in Ausstellungen gehen,
ja,
und denen auch gleich durch das Voice-Over eben die Erklärung zu liefern in einer sehr kompakten Art und Weise. Nicht, dass das irgendwas ersetzt am Ausstellungsbetrieb, mhm, sondern es ist halt ein Tool, das wir zusätzlich haben, wo ich schon lange rede, dass wir, also die Kunstbranche, das nicht in dem Maße nutzen, was das eigentlich geben könnte.
Ich glaube, es ist ein Add-on, ja? Und es ist, wahrscheinlich kannst du es in dieselbe Schublade stecken wie ein Wahlplakat. Braucht keiner, aber in dem Moment, wo es einer macht, brauchen es alle. Mhm. Und ich glaube, dass du, wenn du dir jetzt irgendwie Interior und auch große Museen, Messen, was auch immer anschaust, wie das gemacht wird. Natürlich sind da Social-Media-Teams dahinter, aber am Ende des Tages wissen die genau, was sie tun. Mhm. Und je professioneller diese ganze Maschinerie wird, desto mehr musst du dich da, oder wenn du das möchtest, oder musst du dich da quasi hineinfuchsen und mittun, beziehungsweise diese ganzen einzelnen Knöpfe, die man drehen muss, auch drehen. Und ich glaube schon, dass gerade so, ich sage jetzt mal nicht Ausstellungstexte, aber grundsätzlich so Pressemitteilungen, du sagst immer dasselbe. Also ich habe meine Texte, weiß ich nicht, in den letzten 20 Jahren wahrscheinlich 100 Mal überarbeitet, um das ein bisschen anders zu sagen oder ein bisschen ausgefeilter. Oder das, nein, es klingt total banal, ja, aber das kostet wahnsinnig viel Kraft und wahnsinnig viel Zeit, weil du natürlich auch in deiner Schuhschachtel sitzt. Ja? Also ich sitze halt mit einem Brett vorm Kopf, wenn ich vorm Computer sitze und in so einen Text umschreiben muss, weil das, was ich sehe, ist eh das, was, also weißt du, was ich meine? Also das ist halt immer dasselbe wiedergekaut, und für diese Zwecke muss ich leider ehrlich sagen, dass das ist, mit dem KI-Tool kann ich mich unterhalten, ja, dem gebe ich quasi den Text, sag, gib mir eine andere Version. Nein, ich hätte es gerne ein bisschen kunsthistorischer, dann musst du es ein bisschen verändern. Ja? Also das, was da rauskommt, ist mir nie genug, ganz. Mhm. Aber es ist wie unser Gespräch jetzt, obwohl das es klingt, jetzt sind wir wieder auf der anderen Seite der, oder auf der dunklen Seite der Macht, es ist wie ein Gespräch, das du führst, und ich tue mir zum Beispiel viel leichter, in einem Dialog zu erklären oder einen neuen Weg einzuschlagen, als ich es jetzt wenn ich vor einer leeren Seite sitze. Das ist dieser Horror Vacui, die Angst vor leeren Flächen, aber warum das nicht verwenden, um quasi auch mich selber weiterzuentwickeln. Ja? Also sei es jetzt auf Social Media, sei es jetzt, weiß ich nicht, Einreichungstexte, whatever. Ja? Das erleichtert einfach den Arbeitsalltag ungemein. Mhm. Und
ich glaube auch, dass es einfach ineinander greift. Also wenn man das jetzt also auch abschließend betrachtet, ihr schafft ein Werk, das geprägt ist, also ein analog, ja, ja, im Atelier, dann entsteht was, was die KI, dann lässt sie die KI drüber, dann entsteht davon so ein Snippet, das sehe ich, dann setzen wir uns hierher, dann führen wir ein Oldschool-Gespräch, ob da jetzt die Mikros stehen würden oder nicht, das Gespräch könnten wir so und so haben, ja, so wie halt seit immer schon die Menschen zusammensitzen und reden. Wir nehmen es aber auf, weil wir uns denken, wenn wir da ein gutes Gespräch haben, dann publizieren wir das dann in Form eines Podcasts, dann entsteht dieser Podcast. Das ist noch immer, also ich meine, wir sind jetzt bei ungefähr 1,5 Stunden, also ist schon ein relativ langer Podcast, muss ich dann doch, für mich mehr Arbeit, entsteht dann aber trotzdem, kriege ich so einen Headliner. Ja? Ich denke mir schon die ganze Zeit nach, was ist der Satz in diesem Gespräch gewesen, der am besten verwendbar ist, dann um so die Leute dazu zu bringen, sich das ganze Gespräch anzuhören. Also, und dann geht es also wieder in Richtung, da könnte ich jetzt auch eine KI einsetzen und sagen,
magst du einen hören?
Kontrollverlust.
Wir haben auch schon überlegt, was beschreibt uns da? Mhm. Und wir hatten dieses von 0 auf 100, weil das fühlt sich für uns so an. Also wirklich, wenn du in den Sportwagen sitzt und du steigst rein und das Ding gibt Gas und dir bleibt die Luft weg. Mhm. So geht es uns gerade mit diesem neuen Projekt, was wir da haben, samt allen Tools. Also wenn du so magst, ein Teil dieses Sportwagens ist die KI. Mhm. Weil sitzen wir schon bei dir. Also für uns ist es so von 0 auf 100.
Mhm. It goes fast, ja. Ich meine, es soll noch lange nicht das Ziel sein. Aber ich glaube, man hat dann viele Werkzeuge und so ein Podcast trägt natürlich bei, das hören dann wieder Leute, dann sehen das. Und ich glaube, was die Leute dann damit machen, das ist ja dann der entscheidende Punkt, nicht? Und letztendlich wollt ihr ja auch, dass das jemand irgendwie mitbekommt und Lust bekommt, das zu sehen und zu euch kommt ins Atelier oder zu der Ausstellung nach Neulenkbach kommt, sich das anschaut. Ja? Weil das ist ja dann auch etwas, und da sind wir uns, glaube ich, einig, wenn es etwas gibt, was die sozialen Medien nicht können, ist so dieses Gefühl herzustellen, das man hat, wenn man vor einem Kunstwerk steht und das quasi so in der Tiefe erlebt.
Aber ich frage mich gerade, als das Telefon erfunden wurde, wie lange ist das her? 80 Jahre, 100 Jahre, 100 mehr Jahre, vielleicht sogar, ja. Ob die Leute damals die Angst hatten, dass das Gespräch ersetzt. Mhm. Vielleicht haben sie es gedacht, ich könnte mir das gut vorstellen. Mhm. Aber natürlich nicht, sondern es ist eine Erweiterung zu der Möglichkeit, gegenüber zu sitzen.
Lass mich jetzt in meinem
du warst schon. Also ich muss sagen, ich glaube, das haben wir auch schon vorher diskutiert, ich glaube, dass das sinnliche Erlebnis nicht ersetzbar ist, vor einem Werk zu stehen.
Yes.
Und ja. Ich glaube auch, dass Aktion Reaktion hervorruft. Mhm. Das heißt, das, was ich in meinem eremitischen Dasein, in meinem Atelier oder wir dann gemeinsam in unserem Atelier produzieren, hat einen einzigen quasi eine einzige Aufgabe zum Schluss, ja? Eine Reaktion hervorzurufen, ein Gespräch anzufangen oder also es geht in Wahrheit um eine Reaktion und ein sinnliches Erlebnis beim Betrachter auszulösen. Punkt, oder?
Ist euch ja gelungen. Oder gelingt euch ja nicht, also...
Obwohl wir das gar nicht beabsichtigt haben, aber wahrscheinlich unbewusst doch. Ja. Mhm.
Und das Spannende daran ist, und das die KI hin oder her, dass wir hier sitzen, bevor irgendwer quasi in Persona sinnlich erfahren hat, wie so ein Werk eigentlich ausschaut.
Das ist wahnsinnig riskant eigentlich.
Was ist, wenn dieses Werk ist alles ein Schmäh? Das ist alles ein Trick von uns. Auch die Bilder sind KI. Das wäre ein dickes Ende. Das wäre ein dickes Ende, ja. Aber das wäre eine gute Idee gewesen, aber ist nicht so, kann ich versprechen.
Aber du könntest das auflösen jetzt, Michael. Hast du nicht was mitgebracht?
Gibt es tatsächlich schon was?
Das ist jetzt fast zu spät, aber ich habe mir gedacht, Axel hat noch gar nichts gesehen davon. Mhm. Wir haben so kleine Werke auch, ich pack keins ein. Mhm. Ja. Aber es ist ja jetzt am Ende des Podcasts.
Ich finde das genau richtig, das ist wie Weihnachten.
Du wartest ewig. Das Raschen vom Auspacken, oder?
Du wartest ewig, alles hingen und jetzt...
Okay, das sind die...
Aha. Vielleicht beschreibst du es mal in guter alter Manier.
Boah.
Mach eine Bildbeschreibung.
Alte kunsthistorische Schule. Also ich würde jetzt mal sagen, es ist ein
Kunstwerk, das ursprünglich auf einer Leinwand geschaffen wurde, das rund um eine Holzplatte gespannt ist. An der Rückseite, und ich beginne mit der Rückseite, ist eine professionelle Aufhängung mittels zweier Schrauben angebracht, damit man das Werk also auch an die Wand hängen kann. Also wir reden hier von einem zweidimensionalen Werk, das sich aber bei genauer Betrachtung an der Vorderseite in drei Dimensionen erstreckt, weil ich sehe eine mir bekannte Malerei von Michael Ornauer, worüber dann jetzt in dem Fall kein Fallschirm, sondern ein Seil, eine Schnur.
Eine Fallschirmleine.
Eine Fallschirmleine in einer Art und Weise angebracht ist, dass sich das also deutlich als objekthaften Charakter gewinnt. Die Fallschirmleine ist in blaue Farbe getränkt, einheitlich farbig und steht damit in einem starken Kontrast zur intensiveren Farbigkeit der Malerei von Michael Ornauer. Und das Ganze, würde ich sagen, hat eine Größe von 18 mal 13 Zentimeter. Stimmt das ziemlich korrekt?
Auf den Zentimeter, genau. Auf den Millimeter, genau.
Und wer das Werk vom Michael Ornauer kennt und das Werk vom Clemens Wolf, der würde hier wahrscheinlich sagen, ja, das ist also eindeutig passend zu dem Gespräch eine Arbeit, die zuerst beim Michael Ornauer im Atelier war, die dann zum Clemens Wolf gegangen ist. Und er hat es noch besser gemacht, als es vorher schon war.
Absolut.
Bitte, passt das?
Ja,
besser als jede KI. Also,
du, man kann mich ja engagieren. Also, ja. Ich bin an der Wiener Uni trainierter Kunsthistoriker.
Was du gerade eindrücklich bewiesen hast. Ja.
Ja. Also ich, vor allem bei der Größenzuordnung bin ich schwerst beeindruckt. Also das.
Ja, aber weißt du, ich habe in meiner Karriere schon, also das ist einer der ganz wesentlichen Punkte, ja, das Schätzen. Also ich meine, ich bin ja als Kunsthändler jetzt nicht nur damit immer wieder konfrontiert zu schätzen, was etwas wert kostet. Sein kann, sondern auch so, wenn ich zum Beispiel Schätzungen mache und ich muss, ich habe jetzt kein Maßband dabei, dann sage ich halt so, naja gut, das ist circa so groß. Ja. Und das wird natürlich dann auch oft überprüft. Also die Größeneinschätzungen, das ist...
auch, dass du das Verhältnis richtig machst. Ich meine, du sagst 18, okay, was kommt jetzt? 12 oder 11? Oder 13?
Nein, mich beeindruckt das schon, sowas nämlich genau, also wenn du es genau triffst, also wenn du deine Erfahrung, das quasi, oder dein Training, wenn du so trainiert bist, dass du das auf den Punkt bringst, und mir fällt da nur eine Allegorie oder Parallele dazu ein, das sind Schärfezieher beim Film, die quasi, also ich habe ein paar Freunde, die in Los Angeles in der Filmindustrie arbeiten und die Schärfe ziehen, und da gibt es dieses Spiel, wie weit ist jetzt der Türgriff weg, und das geht auf den Millimeter genau, und der eine sagt 13,4 und der nächste sagt, nein, es sind 13,6, und dann wird halt quasi gewettet, wer das ist, und die schaffen das, und weil du ja, wenn du ein bewegtes Bild hast, quasi, da gibt es ja keinen Autofokus, sondern muss ja die Linse, also wenn sich der Schauspieler bewegt, muss er die Linse im richtigen, der muss ja sehen, wie weit das weg ist, und das quasi, und das, also mich hat das immer fasziniert, weil für mich ist das immer so Double mal Pi.
Ja, aber es ist das Einmaleins der Kunstgeschichte, etwas zu sehen und es zu beschreiben. Und zwar im Idealfall so, dass es jemand sich ein Bild machen kann, der es vielleicht gerade nicht sieht. So gesehen ist eigentlich dieses Format des Podcasts, wo es sehr schwierig ist über Dinge. Ich meine, wir haben jetzt 1,5 Stunden darüber gesprochen, was die Leute dann sehen werden, nicht? Und im Idealfall haben wir Lust darauf gemacht. Aber das Bilder entstehen im Kopf, ne? Also so eine bildhafte Sprache.
Ja, es wäre auch interessant, wenn jemand jetzt hört, Wolf Ornauer Ausstellung, dorthin zu gehen, ohne sich vorher, also was digital was anzuschauen, und sich überlegt, wie könnte das ausschauen, und dann das Reale sieht und womöglich enttäuscht ist.
Das war immer ganz anders.
So wie, so. Wenn man den Film von einem Buch sieht und immer enttäuscht ist. Ne?
Ja, es ist natürlich die Gefahr, dass dann jemand kommt und sagt, also das ist aber nicht wie Warhol. Ja?
Genau.
Oder den Basquiat habe ich mir aber ganz anders vorgestellt. Ja.
Also, aber auch das ist Reibung und auch das ist Reaktion und auch das ist ein sinnliches Erlebnis. Wenn ich sage, Freunde, das ist aber jetzt ein Griff ins Klo, dann hat sich das Gegenüber auch damit auseinandergesetzt. Mhm. Also da muss man dann
Wir können also nur gewinnen.
Ja. Nein, ich glaube auch, also den Mutigen gehört die Welt, ja. Steht bei uns unten im Elektrokasten. das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Und ich glaube, es ist auch, wenn man, also ich habe schon jetzt vorhin mal gesagt, dass es gut zu wissen, was man nicht kann. Ich glaube, es gehört viel dazu, auch Dinge zu wagen, auch sich vielleicht ein bisschen aus der Komfortzone wegzubegeben und das, was ich da vorher gesagt habe, mit dem, dass man ja etwas, also in einem ersten Schritt ein Werk jemanden anderen zu überantworten, ist ja auch schon ein Risiko, nicht? Das muss man ja nicht machen. Und sich dieser beginnend kleinen Öffentlichkeit zu stellen und diese erste Kritik auch zuzulassen, ich glaube, es ist alternativlos in der Kunst. Und deswegen bin ich sehr gespannt, da jetzt mehr zu sehen oder auch zu sehen, wie geht das dann weiter oder wie reagieren die anderen drauf. Es ist ja alles sehr frisch. Deswegen freue ich mich mal auf die Zukunft.
Wir uns auch.
Ebenso.
Und danke fürs Gespräch.
Ich danke auch.
Danke vielmals.
Bevor ihr jetzt abdreht, es hat sich natürlich in der Zwischenzeit dann doch noch einiges getan. Ich war natürlich am 9. November bei der Eröffnung der Ausstellung in der Galerie am Liegelweg in Neulenkbach und an der Stelle muss ich jetzt auch sagen, dass natürlich so eine Galerie in Neulenkbach die Möglichkeit bietet für so Projekte, die vielleicht noch nicht vollkommen ausgereift sind oder vielleicht auch noch nicht markterprobt sind, da solchen Projekten eine Chance zu geben, und ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Ursula Fischer, die die Galerie am Liegelweg in Neulenkbach leitet, mit viel Werf, mit viel Leidenschaft und Liebe für die Kunst, und ich glaube, dass es gar nicht genug solcher Orte geben kann. Es war ein sehr stimmungsvoller Tag, wir haben dort auch ein bisschen gesprochen. Der Lorenz Zeidler, bekannt als Esel, war auch da und hat durch mehrere Stationen geführt. Und ich finde es immer toll, wenn man so ein bisschen aus der Kunstbubble rausgezogen wird und irgendwo hinkommt, wo man Menschen trifft, die brennen für die Kunst und die leidenschaftlich sind. Leidenschaftlich sind wir natürlich stets auch für den Podcast. Ich möchte mich wie immer bedanken bei Matthias Jakisic und bei Sarah Scherer und bei meinem Team, der Lara Bandion und der Fabienne Lubczyk. Wir werden auf jeden Fall weitermachen. Dieser strenge Einschub und dieses hochbrisante Thema, das mich dazu veranlasst hat, diesen Podcast zu machen, hat natürlich jetzt meinen über Monate gestylten Redaktionsplan ziemlich über den Haufen geworfen, sagt man so schön. Aber ich werde wieder in die Spur kommen und es wird demnächst wieder ein paar Ausstellungsbesprechungen geben. Also ich freue mich auf jeden Fall. Es geht ja letztendlich schon Richtung Jahresende. Und da muss man schon schauen, was man da noch gut unterbringt. Also, ich wünsche euch eine gute Zeit, viel Spaß bei allen anderen Podcasts, die ihr so hört. Diese Woche ist übrigens in meiner Social Media Story aufgetaucht ein Dorotheum-Podcast. Die lieben Kollegen vom Dorotheum machen einen Podcast. Andreas Maurer, der ja erprobt ist durch seine Podcast-Serie mit Sascha Worich, der Kunstblick, auch ein Podcast, den ich sehr empfehlen kann. Der setzt sich jetzt im Dorotheum mit den Expertinnen und Experten zusammen und in der ersten Folge geht es um eine sehr schöne Papierarbeit von Egon Schiele. Also bitte da auf jeden Fall reinhören, der Dorotheum Podcast. In diesem Sinne, es gibt viel zu tun. Ich freue mich auf in 2 Wochen und bis dahin eine schöne Zeit. Ciao.